Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Literaturpodcast von Berliner Morgenpost und Literaturhaus Berlin. Wie immer mit Felix Müller von der Morgenpost zu meiner Linken und Sonja Longurius vom Literaturhaus Berlin zu meiner Rechten. Ich bin Janika Gellinek. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Felix, als ich deinen Buchtitel gelesen habe, den du heute vorstellen willst, hatte ich so einen ganz unzulässigen Impuls, den Impuls einer Veranstalterin. Das ist doch gewissermaßen Schnee von gestern. Wir haben das Buch schon vorgestellt. Was kommst du jetzt nochmal damit an? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, nämlich, dass du dich genau diesem Schnee von gestern Impuls dem widerstanden hast. Aber erzähl doch einfach mal selbst. Wir haben es ja schon im Literaturhaus Berlin vorgestellt.
Ja, ich hatte die große Ehre und Freude, am 29. April in der Vagantenbühne das Buch von Roswitha Quadflieg vorzustellen. Ich will lieber schweigen. Erschienen im Kanon Verlag. Eigentlich müsste man sagen von Will und Roswitha Quadflieg. Und ich habe das jetzt nochmal mit in den Podcast gebracht, weil mich das Thema einfach nicht loslässt. Weil es so ein zeitloses Thema ist, nämlich wir haben es auch gerade irgendwie groß in allen Medien gesehen, der Zweite Weltkrieg, das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren, denn genau darum geht es in diesem Buch. Als ihr die Idee hattet und mich gefragt habt, ob ich das möglicherweise moderieren möchte, habe ich sofort Ja gesagt, weil Will Quadflieg für mich eine Rolle spielt in meiner Biografie. Ich war nämlich als ganz junger und noch sehr ambitionierter Germanistikstudent, habe ich eine Zeit lang bei meiner Tante gebügelt.
Als Job?
Ja, als Job. Ich habe die Tante, die Hemden meines Onkels sozusagen gebügelt, einmal die Woche. Ich war dann 19 Jahre alt und habe dafür dann immer ein paar Euro bekommen. Und das ist natürlich dann irgendwie, wenn du da so 2 Stunden am Bügelbrett stehst, weißt du nicht so genau, was du machen willst. Deswegen habe ich mir ihr CD-Regal, damals gab es das noch, CDs, ihr CD-Regal angeschaut und da war eine Aufnahme der berühmten Inszenierung des Faust von Gustav Gründgens, Schauspieler aus Hamburg 1957, mit Will Quadflieg als Faust und Gründgens als Mephisto. Und das habe ich immer wieder und wieder gehört, weil ich dachte, das könnte mich ja vielleicht auch in meinem Germanistikstudium weiterbringen. Und es ist ja außerdem auch eine fantastische Inszenierung mit einer sehr großen Sprecherkunst, muss man auch sagen. Und dadurch ist mir Will Quadflieg natürlich immer ein Begriff gewesen. Er hat natürlich auch in ganz vielen anderen Rollen gespielt, vorrangig am Theater. Er hat auch schon deutlich vor dem Kriegsende als Schauspieler auf deutschen Bühnen gespielt. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, seine Tochter kennenzulernen. Ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist ja ganz, ganz toll. Zumal Roswitha Quadflieg ja auch einen großen Namen hat und auch meine Kindheit begleitet hat. Nämlich als sie hat ja 1949 in Zürich geboren, dann eine grafische Ausbildung in Hamburg gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls hat sie 1973 die Raminpresse am Stadtrand von Hamburg eröffnet und ist buchgestalterisch tätig gewesen. Und hat vor allen Dingen ihr bekanntestes, von ihr gestaltetes Buch, Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und das hat natürlich auch über Jahrzehnte hinweg in meinem Bücherregal gestanden, dieses Buch. Also dachte ich, Mensch, fantastisch, dass diese Frau möchte ich gern kennenlernen. Und habe mich mit diesem Buch beschäftigt, habe sie auch zu Hause besucht und festgestellt, dass es wirklich eine sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Thema ist, das uns gerade sehr beschäftigt hat, nämlich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihr Vater, Will Quadflieg, 1914 geboren, im Ruhrgebiet, ist zum Kriegsende hin 30 Jahre alt. Schon Familienvater, seine Frau Benita, die er 1933 auf Capri kennengelernt hat, hat schon 2 Kinder und ihm ist mit dem dritten schwanger und verlässt Deutschland, verlässt Berlin, weil einfach Bombenkrieg, weil es durch den Bombenkrieg zu gefährlich ist. Und sie hat durch ihre Verbindungen als eigentlich schwedische Staatsbürgerin hat sie auch eine Möglichkeit, nach Schweden auszureisen. Diese Möglichkeit hat Will Quadflieg nicht. Im Gegenteil, Er ist im Auftrag der deutschen Kriegsmoral unterwegs, hat den Auftrag bekommen, vor Soldaten quer durch die Lande reisend deutsche Klassiker zu rezitieren, um die Moral der Truppen, der kämpfenden Truppen zu heben. Und schreibt in dieser Zeit Tagebuch. Es ist eher ein langer Liebesbrief, den er damals geschrieben hat, an seine abwesende Frau, hochschwanger mit dem dritten Kind. Ja. Auch immer wieder schildernd, wo er gerade ist und was er erlebt, was ihn beschäftigt. Dieses Tagebuch hat lange nach seinem Tod, auch nach dem Tod ihrer Mutter, die 2011, glaube ich, gestorben ist, Roswitha Quadwick dann im Nachlass entdeckt. Und was hat sie in diesem Buch jetzt gemacht? Sie hat sich dieses Tagebuch ganz genau angeschaut, dokumentiert es in Auszügen und kommentiert es dann und versucht sich auf diese Weise diesem für uns ja heute eigentlich sehr rätselhaften Menschen zu nähern, der in dieser zerfallenen Welt, in diesem Bombenkrieg Goethe rezitiert und Hölderlin und Kleist und auch offensichtlich, dass man merkt man an seinen Briefen, vollkommen aufgeht in dieser Welt und keinen Blick hat dafür, dass es irgendwie Not und Elend um ihn herum herrschen, dass Bomben vom Himmel fallen, dass es Zwangsarbeiter gibt. Und diesen Menschen zu verstehen, ist das Interesse dieses Buches. Und das ist, finde ich, auf eine sehr nachdenkliche und gute Weise gelungen.
Ja,
sie hat auch wirklich einen erheblichen Rechercheaufwand auf sich genommen. Sie hat sich genau angeschaut, das ist auch eine große Karte in dem Buch hier, auf der ersten Doppelseite vermerkt. Sie hat sich also genau angeschaut, wo ist er? Wie ist da die Situation an dem Tag, wo er da gerade ist? Gibt es in der Nähe Konzentrationslager? Gibt es Zwangsarbeiter, beschäftigende Industrie? Was hat er da eigentlich vor sich gesehen und was hat er dann auch wahrgenommen? Und das ist am Ende eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit einer Biografie, wie wir sie heute gar nicht mehr richtig fassen können, finde ich.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also ich finde, dass sie eine sehr schlaue Form gewählt hat. Also dieses Tagebuch des Vaters umreißt eigentlich nur anderthalb Jahre, 45, 46. Ist wirklich ein sehr dünnes Heftchen. Und dadurch, dass sie das aber kontextualisiert und mit diesem Tagebuch in den Dialog tritt, eigene Texte schreibt, aber eben auch dokumentarische Texte hinzufügt, Kontext bietet, sich kritisch damit auseinandersetzt, entsteht wirklich so ein Dialog mit diesem Vater oder auch mit dieser Person, auch dieser sehr öffentlichen, herausgestellten Persönlichkeit, und eine sehr kritische Auseinandersetzung damit, auch wie kann dieser Mensch sozusagen über Trümmer laufend Goethe rezitieren, gleichzeitig die ganze Zeit irgendwie von seiner Frau schwärmen, die in Schweden in Sicherheit ist und neben ihm ist nur Tod und Verwüstung. Es ist auch, also wenn man das Tagebuch selber nur geschrieben, sozusagen nochmal publiziert hätte, das wäre, glaube ich, sehr enttäuschend geworden. Und dadurch, dass sie sich aber so intensiv damit auseinandersetzt, ist es ein ganz herausragender Text jetzt zum Jahresende, der halt auch dieses Problem, was wir jetzt haben, ich meine, jetzt am Wochenende ist Margot Friedländer gestorben, 103-jährig. Die Zeitzeugen sind nun wirklich, wie wir sagen das auch schon viele Jahre, aber nun kommen wir wirklich an den Punkt, langsam nicht mehr da. Und da ist so ein Zeitzeugenbericht ganz anderer Art, den man in so einen Kontext bringen muss und kann. Und dann plötzlich passiert etwas.
Aber würdet ihr sagen, oder jetzt vielleicht erstmal du, Felix, ist das eine Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung, vielleicht auch der Kind-Eltern-Befragung, die auch in anderen Kontexten funktionieren würde, also vielleicht Schule machen könnte? Oder ist das einfach vielleicht schon auch so gut geübt, diese Form der Vergangenheitsbewältigung? Man kontextualisiert, man schaut, wo die Zwangsarbeiterlager gewesen sind, man fragt, wie konntest du davon nichts wissen. Also ist das spezifisch oder würde sich das eigentlich allgemein ganz gut eignen als vielleicht Vergangenheitsbefragung posthum?
Also ich finde erstaunlich, dass es hier tatsächlich eine Tochter ist, die auf diese Weise mit der Vergangenheit ihres Vaters umgeht. Was wir in der Nachkriegsgeschichte erlebt haben, ist ja Stichwort 68, ist ja eher eine sehr wütende und emotionsgeladene Beschäftigung mit der Schuld der Eltern. Ne? Also da war ja der Vorwurf dominierend und der Wunsch sozusagen, die Eltern auch aus Amt und Würden zu verjagen, ne? Sofern sie sich da aufhielten. Eigentlich kommt es mir so vor, als ob in der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus erst die Enkelgeneration einen einigermaßen distanzierten Ton finden kann. Und Roswitha Quadwig ist das, glaube ich, auch deshalb möglich, weil, das darf man nicht verschweigen, sich der Vater von der Familie in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren getrennt hat und mit einer anderen Frau zusammengezogen ist und danach auch seine Kinder sträflich vernachlässigt hat. Das heißt, sie hat keine besonders enge emotionale Bindung an ihren Vater. Ich glaube, das tritt man ihr nicht zu nahe, wenn man das sagt. Und dadurch hat sie auch einen Abstand zu ihm. Also sie muss jetzt nicht gegen eine überschäumende Liebe in sich ankämpfen, wenn sie sich diesen Mann anschaut, der von den Polen spricht, als wären das Menschen zweiter Klasse. Und das tut er in diesem Tagebuch. Sondern sie kann da wirklich einen Schritt zurücktreten. Und das ist bemerkenswert für jemanden, der selbst Jahrgang 1949 ist und nicht viel später geboren, also wie die Enkelgeneration. Und insofern kann das Schule machen oder passt eigentlich ganz gut in vergleichbare Aufarbeitungsversuche, wie man sie zum Beispiel an der Schaubühne momentan sehen kann, in diesem ja auch zum Theatertreffen eingeladenen Stück The Silence von Falk Richter, wo es ja auch um eigentlich eher aus einer, na gut, das ist ein bisschen schwieriger, aber er ist deutlich jünger als Roswitha Quadwig, aber er versucht das auch irgendwie aus einer differenzierten Perspektive zu beleuchten, was damals geschehen ist und was das für Folgen für die Menschen hatte. Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, ich finde es wirklich total interessant, weil ne, Sonja und ich stellen ja auch immer wieder fest, so jetzt kommen ganz viele Ost-West-Geschichten. Es gibt immer noch Aufarbeitung der Nazi-Zeit, Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Ne, welche Zeiträume sind dafür irgendwie entscheidend oder wichtig, um diese Bearbeitung überhaupt in Gang bringen zu können. Aber ich habe mich jetzt auch eher so formal gefragt, könnte das ein Schritt sein? Man hat ein Ausgangsdokument, ist in irgendeiner Weise emotional oder verwandtschaftlich oder wie auch immer verbunden, kontextualisiert das? Also ist das wie so vielleicht auch ein neues Genre, was eben nicht nur für die Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg funktionieren könnte?
Ich denke schon. Also ich fand das formal absolut überzeugend, diese Art damit umzugehen. Das ist ja kein Buch, das jetzt irgendwie den Anspruch einer historischen Studie erhebt, aber das dennoch mit einem unheimlich großen Aufwand an Befragungen anderer Zeitzeugen, Literatur, Recherche und so weiter verbunden ist. Und das fand ich irgendwie, also was hier im Vordergrund steht, ist der Versuch einer Vergegenwärtigung, also sich klarzumachen, wo steht dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt in dieser Gegenwart, die er damals erlebt, ohne dieses ganze Wissen, das wir danach bekommen haben. Und wie kann man ihn verstehen? Und es ist auch nicht so, dass sie am Schluss sagt, ich habe den Schlüssel gefunden, so war der. Überhaupt nicht, sondern es bleibt natürlich ein unerklärter Rest. Aber sie ist ihm doch auf eine, wie ich finde, sehr, sehr einnehmende Weise näher gekommen.
Es herrschte auch im Publikum eigentlich Uneinigkeit darüber am Ende, ob das jetzt, einige haben das als eine Art Abrechnung mit dem Vater empfunden und andere wieder überhaupt nicht, sondern eine Annäherung, ein Versuch, vielleicht des Verstehens oder überhaupt erstmal des Dokumentierens. Und ich glaube, das ist auch offen. Das ist eine Leser, die jeder Leser, jede Leserin für sich dann auch entdecken muss. Ist es eigentlich etwas, wo sie mit ihm abrechnet? Sie selber hat gesagt, dass sie das nicht so empfindet. Ich habe es beim Lesen auch nicht so empfunden, sondern es ist relativ, ich finde, relativ nüchtern gegenübergestellt, sozusagen das Tagebuch und ihre eigenen Texte und die Dokumente. Und wir hatten ja das große Glück, dass Michael Evers die Stimme des Vaters gelesen hat. Sie hat sozusagen ihre eigene Stimme, ihren eigenen Text gelesen und dadurch ist im Raum auf der Vagantenbühne so ein echter Dialog entstanden. Das war natürlich toll, das auch nochmal als szenische Lesung, sage ich mal, erleben zu können. Dank deiner guten Moderation. Na, es hat wirklich große Freude gemacht. Es war ein toller Abend und das hat man auch gemerkt im Publikum. Die Spannung wurde ja gehalten, obwohl da 90 Minuten ihr gesprochen und gelesen habt. Das war schon...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Tumblr.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Herausragender Abend.
Und könntest du oder könntet ihr im Nachhinein das, was du am Anfang jetzt so schön beschrieben hast, Felix, die Beschäftigung mit Hölderlin, mit Goethe, mit Kleist, was auch immer, in Zeiten, in denen vermutlich alles andere dringender oder wichtiger ist, kann man das dann nachvollziehen? Weil ich frage mich das ja auch für uns immer wieder, ob man, wovon ich theoretisch halt total überzeugt bin, festhält und auch festhalten muss an den schönen Dingen. Also wird das durch das Buch plausibel, wie und warum er das konnte oder gemacht hat?
Ja, also ich habe am Ende der Lektüre einen Menschen vor Augen gehabt, der eigentlich nur für das Theater gebrannt hat und für den alles andere sozusagen so eine Nebenveranstaltung war, auch Familie, auch Kinder. Ich habe auch einen Blick geworfen in seine Lebenserinnerungen, die er 1973 offensichtlich bei einem Ghostwriter in Auftrag gegeben hat, aber wo man das auch entnehmen kann, also wo man aus die Roswitha Quartlik hat dann auch erzählt, dass im Personenregister dieser Lebenserinnerungen kommen Mitglieder der Familie Quartlik gar nicht vor. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Also das ist für ihn nicht relevant genug. Stattdessen interessiert ihn,
es kann auch
ein Streit dahinter stehen. In dem Fall ist es aber nicht so, weil da geht es tatsächlich um eins seiner Kinder, das tragisch verstorben ist. Man merkt aber dieser Prosa, die dieser Mann produziert, an, dass der sich eigentlich wirklich nur für das Leben in diesen Texten interessiert und für das Sprechen dieser Texte. Seitenlang, 30, 40 Seiten am Stück geht's um Atmen, wie man richtig atmet, wie man richtig spricht. Mhm. So bewertet er auch Kollegen. Ne? Also der kann gar nicht richtig atmen, der spricht ja gar nicht richtig. Ne? Also er kommt von einer ganz alten Schauspielschule der Sprechkunst her sozusagen. Und das ist für den einfach, das ist für den sein Universum. Und ob da jetzt Bomben fallen am Rand dieses Universums oder ob da jetzt irgendwie eine Familie kaputt geht, es klingt so furchtbar, aber es ist wirklich sekundär.
Aber es macht doch einen Unterschied, ob er vor Wehrmachtssoldaten steht und irgendwie die Moral hochhalten möchte, muss, wie auch immer mit Goethe, oder ob er nach 45 dann in diesen halbwegs wiederaufgebauten Theatern der Bevölkerung irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, ästhetische Schönheit wieder mitgibt in dem ganzen Chaos und Kummer und Grauen, in dem die leben. Also das macht für mich jetzt persönlich schon einen Unterschied. Also es hat eine Faszination. Er ist dieser Schauspieler durch und durch. Und ja, aber trotzdem macht es einen Unterschied für mich.
Ja, aber man merkt es seinen Texten nicht wirklich an.
Nein.
Also dass er, also ihn interessiert tatsächlich der Spielplan des Abends, glaube ich. Und ich habe auch den Verdacht, das ist jetzt möglicherweise ein bisschen gemein, das zu sagen. Aber wenn ich so lese, wie in schwärmerischen Tönen er seiner Frau schreibt, seiner liebsten Frau und dem kleinen süßen Kind und wenn ich mir die Wortwahl anschaue, dieses Mannes, dann merke ich, du bist gar nicht raus aus deiner Rolle als Schauspieler. Ja. Du spielst die weiterhin, ja? Also du gefällst dir, ist mein Eindruck, in der Rolle dieses Liebenden, der das besonders wortgewaltig deklamiert. So. Es geht aber nicht darum, jetzt diese Frau zu adressieren, ja? Sondern es geht darum, dir in dieser Rolle zu gefallen oder die möglichst überzeugend zu verkörpern. Das ist narzisstisch. Das hat Roswitha
oder ein
Quartlik.
Toller Brief.
Ja.
Oder beides.
Also Roswitha Quartlik hat mir selbst gesagt, dass sie das für narzisstisch hält. Ich habe auch diesen Eindruck gehabt. Das ist ein Mensch, der feiert seinen 30. Geburtstag und schreibt in sein Tagebuch: Ah, 30. Geburtstag, Hälfte des Lebens. Ja, also Hölderlin-Gedicht. Der lebt in dieser Literatur der erhabenen Weimarer Klassik.
Und toll.
Und sieht sich selbst als einer der Hauptakteure.
Ja, es ist so lustig jetzt, also ne, mir wird so total plausibel, warum du das Buch nochmal ausgewählt hast, ne? Weil wie bewertet man das? Ne? Bewertet man das in gewisser Weise moralisch? Es macht einen Unterschied, ob da Wehrmachtssoldaten sitzen oder irgendwie trostbedürftige Kinder. Vom Text her gesehen, von der Ästhetik des Textes macht es natürlich keinen Unterschied. Ne? Und toll, vielen Dank. Sehr spannend und zur Lektüre empfohlen, kriegt man noch beim Kanon Verlag.
Natürlich.
Wir haben heute drei verschiedene Genres mitgebracht. Also du eher ne, diese biografische Untersuchung, Sonja Belletristik, harte Belletristik würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe Lyrik mitgebracht, Nadja Küchenmeister, Der große Wagen, 2025 erschienen bei Schöffling und Platz 1 der SWR-Bestenliste, wie ich jetzt zu meiner Überraschung bei der Recherche erfuhr. Ich habe aber vorher noch eine andere Frage an euch, weil ich tatsächlich auf der Suche nach etwas zu lesen war und mal mit dieser etwas unbestimmten Suche des »Was brauche ich jetzt?« Und da ist, finde ich, ein ganz interessantes Suchen, weil das ganz anders ist als das normale fürs Programm, für, ne, was ist jetzt als nächstes dran, sondern eben ganz viel mit der eigenen Stimmung und Befindlichkeit zu tun hat. Sucht ihr manchmal auch so? Und was kommt dann dabei raus? Also es gibt es Bücher, die ihr in bestimmten Situationen braucht oder zu denen ihr vielleicht sogar bewusst greift?
Ja, und zwar relativ von der augenblicklichen Interessenlage getrieben. Also ich war jetzt beim Theatertreffen bei einer Brecht-Inszenierung und wollte eigentlich einen ganz anderen Roman dann anfangen zu lesen, habe dann aber irgendwie eine bislang von mir ungelesene Brecht-Biografie aus dem Regal gezogen und da mal reingelesen. Also das ergibt sich so aus dem Tagesgeschäft häufig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sonja.
Deshalb schätze ich den Podcast ja so, weil ich dann ab und zu einfach denke, ach, ich muss ja irgendwas vorbereiten und dann fühle ich mich total frei, aber es ist ein gutes Gefühl, weil dann denke ich, okay, ich habe jetzt wirklich die freie Wahl und kann mir aussuchen, was ich möchte und dann gehe ich einfach nach, fange ich an zu recherchieren, zu gucken, auch oft die besten Listen einfach mal durchgucken, nicht weil es das so wichtig ist, aber als Inspiration und dann eben auch Sachen, ne, heute bringe ich ja Christian Kracht mit, die vielleicht schon sogar ein bisschen zurückliegen und wo ich dann die Chance habe zu sagen, ach, jetzt lese ich das mal.
Okay, ich wollte natürlich eigentlich auch was völlig anderes, ja, hinaus, aber das macht nichts. Habt ihr mich halt auflaufen lassen? Nein, tatsächlich, ich meinte das jetzt gar nicht so eben, ne? Das Interesse ist ja sozusagen das eine. Und das andere, das habe ich relativ selten, ist so, wie so eine persönliche Stimmung. Also ne, was brauche ich gerade? Und ich war jetzt eben tatsächlich auf der Suche nach so ein bisschen den existenzielleren Fragen und dachte, da gehe ich doch mal zu den Gedichten. Und war, und ich glaube, das habe ich so noch nie empfunden oder gedacht, und das ist vielleicht eins der vielen Vorzüge dieses Buches, begeistert, was man eigentlich alles mit Gedichten machen kann, weil ich, ne, verstehe nicht, oder oft gibt es ja so einen Vorbehalt oder auch so eine Angst, das verstehe ich nicht, oder das ist mir irgendwie zu kompliziert, oder muss man so viel wissen, oder, ne, also so diese eher klassischen Vorbehalte gegenüber Gedichten. Und wenn man sich dem aber so ganz unbefangen nähert und einfach mal anfängt zu lesen, gibt es eigentlich so viele Zugangsmöglichkeiten wie bei anderen Texten oder gerade bei der Belletristik nicht. Und also ne, man kann halt einmal lesen, einfach ne, das Gedicht, den Inhalt auf sich wirken lassen. Und ich hatte vorher noch einen anderen Gedichtband, den ich dann ziemlich schnell weggelegt habe, weil ich, das ist eine relativ junge Autorin und ich dachte, nee, da fehlt Weltwissen da drin. Das ist zu sehr an der Oberfläche. Ich, ne, möchte tiefer rein. Und Nadja Küchenmeister versucht mit Der große Wagen, glaube ich, tatsächlich ein Langgedicht über die Zeit und die Existenz. Und das klingt halt gleich wieder so furchteinflößend. Und dann bin ich da relativ in kleinen Schritten so rangegangen. Ne? Ist erstmal geguckt, wie ist es eigentlich aufgebaut? Es sind 10 Kapitel, a 40 Strophen, die Strophen jeweils zu drei Verse. Und dann habe ich über diese Form nachgedacht, ob du eigentlich auch ne, den größten Blödsinn in eine strenge Form pressen kannst und aus dem Blödsinn entsteht automatisch was, einfach durch die Strenge der Form. Die hält sie komplett durch und dann habe ich angefangen, die Vokabeln nachzuschlagen, die ich nicht kannte. Also in dem Fall Al-Kaid, Miza und Aliot. Na?
Ihr, die Astronomen klingt wie ein ja so Gestein, hätte ich jetzt.
Ja, ich war so Richtung Chemie unterwegs. Ja. Es sind aber Sterne aus dem großen Wagen, also aus der Deichsel des großen Wagens. Was ist eine Karavelle?
Das ist so eine Art Kurbelwelle.
Das ist ein Schiff. Das ist so ein, ich dachte, das ist eigentlich so eine sehr, sehr niedrigschwellige Art, so einzusteigen. Man kann einfach erstmal was tun und kann erstmal so ein bisschen was nachgucken. Und dann entstanden so die Motive? Also es geht wesentlich um, ne, in, oder die geografischen Orte sind Berlin und Köln und Lissabon. Dann kommt immer wieder ein Wäscheklammerkleid, eine Küche, ein gelber Zettel unter einem Honigglas. Und dahinter, und das war, glaube ich, für mich jetzt der entscheidende Lesereindruck, erscheint eigentlich die Zeit. Wie Zeit vergeht, was sie mit uns macht. Und dann bin ich auf diesen wunderschönen, die wunderschöne kleine Strophe gestoßen. Und doch ist da etwas, vielleicht, weil man ganz unverhofft die richtige Seite im Buch aufschlägt und aus Stunden werden Jahre. Und dass ich euch das zitieren kann, ist eigentlich schon Glück, weil was sie auch macht, also das Hauptmerkmal des Gedichts ist das Enjambement, also dieser Übersprung von einer Zeile auf die nächste. Du kannst also ganz schlecht so kleine Sinneinheiten zitieren. Es ist wie, als wehrte sich das Gedicht gegen so ein schönes plakatives Zitiertwerden und macht so jetzt meine Lesart allein dadurch sozusagen dieses Weitergehen von Zeit und Existenz deutlich. Und es geht, das habe ich aber erst in einem Gespräch mit Nadja Küchenmeister im Anschluss erfahren, unter anderem auch um den Tod von Barbara Köhler. Also ich habe gemerkt, der Tod war Teil der Motivkette, wusste aber nicht, ne, wer und warum und wieso. Hat mir dann ein bisschen die Schwere in dem Gedicht, die da drin ist, da ist irgendwie was Trauriges, was Existenzielles, diese Fragen werden grundiert. Und vor allem aber geht es darum, wie lässt sich eigentlich, wenn man jetzt nicht nur chronologisch sein will, nicht nur Sommer, Winter, Frühling aufrufen, wie lässt sich eigentlich vergehende Zeit darstellen? Und dann habe ich jetzt doch mir Mühe gegeben, einen Teil rauszusuchen, wo man das mal im Zusammenhang darstellen kann aus dem achten Kapitel, das euch vielleicht ein bisschen zeigt, wie toll sie Zeit und Motive verknüpft. Es war die längste Woche und jeder Tag darin eine Woche für sich. Jede Stunde war ein Tag, nur länger. Jede Sekunde war eine Stunde zu lang. Die bröckelnde Farbe an den Scheuerleisten, Schmutz auf den Lamellen der Jalousie, kalt geworden, der Kaffee in der Thermoskanne, in der Spüle eine Kruste Kalk am Abtropfgitter, die Schuppen, Flechte, verbrannte Zwiebeln in der Pfanne, Olivenöl und Käsereste, Eierschalen auf der Arbeitsplatte, Nässe, angelaufenes Besteck. Ich dachte an deine Hände und an die Luft, die sie umgab, die zarte Haut über den Fingerknöcheln, die eingerissene Haut am Nagelbett. Ich dachte an deine Handinnenflächen, an Muskelfasern, Knorpelfett, an Haken, Erbsen, Dreiecksbein und an das Blut in deinen Fingerkuppen. Ich dachte an deine linke Hand, die eine Schüssel hält mit Haferflocken. Ich dachte an deine rechte Hand, die Sauerkirschen in den Joghurt rührt, den Löffel zwischen Mund und Schüssel schweben lässt. Ich dachte an deine Hand, die meinen Namen auf einen gelben Zettel schreibt. Er klemmte hier unter dem Honigglas. Wo ist der Zettel jetzt?
Und das ist ja fantastisch.
Ist toll, oder? Ja. Ist das nicht? Ja. Danke, Felix. Es ist schön, dass, also es ist, und ich könnte ganz schwer jetzt irgendwie an, ne, das im Gesamten erklären und merke aber, wie sie, und da kommt man vielleicht zum großen Wagen, tatsächlich so einen Sternenhimmel aufspannt, wo man vielleicht wie so, ne, wie man es beim großen Wagen macht, zwischen den verschiedenen Sternen, also zwischen den verschiedenen Motiven plötzlich ein Bild erscheinen sieht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Toll.
So. Also wirklich eine große Leseempfehlung. Ich glaube, da kann man noch viel mehr rausholen, ne, als ich jetzt so in irgendwie ein paar Minuten. Aber glaube auch, dass es so ein Buch ist, was einen ja, begleitet und wäre neugierig, ne? Kann man sich da auch so einzelne Teile rausnehmen oder ist genau, hat sie damit wirklich ein Kosmos geschaffen, von dem man noch so lange zählt?
Und hast du dir das auch selber laut vorgelesen oder hast du es in Teilen gelesen und dann nochmal als Ganzes oder was ist deine Leseerfahrung?
Also ich habe es so wie ich einstiegs meinte, sowieso in kleine Portionen mir auch aufgeteilt, also einmal so ganz durchgelesen und dann so jetzt gucke ich mal ein bisschen hier formal, dann suche ich ein Motiv, dann habe ich es mir auch vorgelesen und habe dabei eben bei diesen Enjambements gemerkt, wie schwierig das ist, so Zitate zu finden. Ich habe natürlich dann auch für euch geguckt, also wo finde ich Stellen? Gibt es viele Stellen? Also eine auch, die auch öfter jetzt in den Rezensionen zitiert worden ist, so eine schöne Fahrradfahrt, wo sie sozusagen von Teppichstange zu Teppichstange älter wird. Und also wie so Bilder zu finden für das Vergehen der Zeit, dass eine Tür geht auf, eine Tür geht zu, ne, und das war's. Oder so ganz einfache, kleine Bilder, die eben dieses permanente Vergehen der Zeit thematisieren und dem wir eben einfach nicht entkommen können. Und das kann man, glaube ich, immer nur so portionsweise sich klar machen. Gut, jetzt harter Cut oder auch nicht. Ich bin eigentlich ein bisschen neidisch, Sonja, ich will das schon ganz lange lesen. Und weil ich neidisch bin, fange ich natürlich sozusagen mit einer kritischen Einstiegsfrage an. natürlich, ist auch immer so, dass man irgendwie dann besonders kritisch ist, weil man es eigentlich selbst gerne schon gelesen hätte. Ich habe natürlich meinen langweiligen Gender-Rezensionstest gemacht, weil ich Christian Kracht, den ich ja eigentlich als Autor oder das, was ich gelesen habe, ich ganz toll finde, aber so ein Kerle-Autor ist, meine Gender-Vermutung war richtig, 16 männliche, 3 weibliche Rezensentinnen auf der Rowold-Seite und die polemische Frage, ne, wie kommst du dazu,
das einen männlichen Autor
zu männlichen Autor zu
Frechheit.
Lesen, zu besprechen
zu auch besprechen.
Noch und
um Nummer 4 zu sein.
Kannst du das nachvollziehen? Also so, manchmal ist es wie so ein Gefühl, das ist natürlich Quatsch und bei manchen Autoren teste ich das sofort und meistens liege ich richtig und ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, wenn du mich nach den Kriterien fragen würdest, wüsste ich es nicht so genau. Kannst du es nachvollziehen oder
überhaupt nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Ich verwehre mich dessen. Ist natürlich eine interessante Frage, auf jeden Fall. Und habe ich aber nicht gleich gegoogelt, wer hat ihn rezensiert. Ich bin ja auch keine Literaturkritikerin, sondern ich bin ja Leserin. Ich habe natürlich ein paar Rezensionen gelesen, tatsächlich auch von 2 Männern. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf, aber offensichtlich wurde es ja öfter von Männern besprochen. Christian Kracht, er, in diesem Jahr erschienen bei Kiwi. Ist es ein männlich geprägtes Buch? Ist es ein Männerbuch? Nein, finde ich überhaupt nicht. Also diese Frage habe ich mir nicht gestellt. Gibt es männliche und weibliche Charaktere da drin, die auch für sich jeweils eine sehr wichtige Bedeutung haben? Also selbst wenn ich jetzt kurz mal nachdenke und so Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, auch da nicht. Ich finde, was mich gerade beim Zuhören bei dir, bei Nadja Küchenmeister fasziniert hat in deiner Erzählung, so wie du es dargestellt hast, ist dieser Lesesog, den vielleicht nickst du und sagst, ja, hattest du, den hatte ich bei Christian Kracht jetzt. Also das ist ein ganz erstaunliches Buch einfach, weil ich konnte es nicht weglegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er schreibt einfach fantastisch und er bringt einen in wirklich komplett andere Welten. Und das ist einfach so toll, was irgendwie ja Literatur nun mal kann, in Form von Langgedichten, aber eben auch in Form von Belletristik, wenn man es beherrscht. Und er hat mich auf so eine Lesereise sozusagen gezwungen, mitgepackt. Und das war ganz toll. Es ist ein Erzählsog, den ich jedem empfehlen kann. Es ist ein relativ kurzer Roman, auch relativ schnell erzählt. Es gibt 2 Erzählstränge, es gibt auch 2 Orte oder vermeintliche Orte, wo das stattfindet und 2 Zeiten. Also es spielt eben auch mit der Frage nach, in welcher Zeit lebt man und kann man eigentlich Zeiten zum Beispiel auch wechseln? Das ist eine große Frage. Und wir begegnen erstmal Paul, einem Schweizer Innendesigner, der in Schottland lebt, der einen Auftrag erhält, eine Firma zu dekorieren. Er ist eben Innendekorateur und geht nach Norwegen und will diesen Auftrag durchführen und verschwindet sozusagen aus unserer Zeit. Und dann begegnen wir in einem zweiten Zeitstrang einem Fremden, der durch eine Art mittelalterliche Welt läuft. Also ich habe mich wirklich erinnert gefühlt an Herr der Ringe, an Game of Thrones. Also all diese Bilder, die irgendwie aufkommen, sowohl aus der Literatur als auch aus dem Filmischen. Und diese zwei Zeitstränge, die überschneiden sich irgendwann, beziehungsweise es wird eindeutig, dass sich Charaktere zwischen diesen Zeitsträngen bewegen, vermischen. Und das ist aber eigentlich alles überhaupt nicht wichtig, sondern wichtig ist diese Reise und diese Bilder, die er da evoziert in dieser wirklich ganz, ganz anderen Welt. Also die, deshalb es ist, kann man auch als Fantasy beschreiben, als mythisch oder mystisch. Es ist einfach ein ganz anderer Ort, in den er einen da bringt mit diesem Roman. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen eigentlich, weil ich dachte so, ich lese nicht so viel Fantasy, ich lese nicht so viel in diesen Bereichen. Und es hat aber über diese Figuren, über diese etwas andersrum formuliert. Ich habe mich gefühlt wie, ich bin plötzlich in einem Traum aufgewacht. Ich habe diesen Traum geträumt bis zu einer gewissen Stelle und dann bin ich aus dem Traum wieder aufgewacht. Also er nimmt, cool. Es ist sozusagen, es hat auch kein schlüssiges Ende, es hat auch keinen richtigen Anfang, wo man denkt, okay, jetzt beginnt die Geschichte und dann entwickelt die sich, sondern es ist wirklich wie eine Traumsequenz, die mich aber gefangen gehalten hat. Sehr mysteriös jetzt, ne? Aber ihr müsst es halt selber lesen.
Was ich, ich habe auch ein bisschen reinlesen können, was mir aufgefallen ist und was mir bei diesem Autor schon häufiger aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, ist, er hat irgendeinen Trick, mit dem er die Erscheinungen der dinglichen Welt, ob das nun Holzwände sind oder Felle, die am Boden liegen, oder auch Bücher oder auch Aschenbecher, die kann der auf eine Weise beschreiben, dass man die sofort haben möchte. Und dass man die auch wirklich, also dass man sich nach dem sinnlichen Erlebnis, diesen Gegenstand in seiner Nähe zu haben, sehnt. Und das ist, finde ich, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie ein Pillepalle, aber das ist wirklich,
das ist
ein enormes ästhetisches Vermögen, das dahinter steht.
Also das ist auch ein bisschen toll. Thema des Buches. Ja. Also ich, ohne zu wissen, wie er das macht, aber ich könnte sagen, es geht ganz viel um Reduktion in diesem Buch. Also weniger ist mehr. Eher sozusagen das Material kurz und knapp zu beschreiben. Die Dinge in der Welt, in der Paul sich dann da wiederfindet, die ist unglaublich karg. Da gibt es eigentlich nur Stein und ein bisschen Seegras und irgendwie, also so wirklich die Basics, die zum Leben oder zum Erschaffen einer Welt da sind. Und ich glaube, das rekurriert da oder das klingt da an. Ne? Das zu beschreiben, das schafft er eben, aber durch so eine Reduktion eben nicht ausufernd und ja, so blümerisch oder wie sagt man das so, also sozusagen so völlig, helft mir mit dem Wort, also ausufernd wäre das Wort und er reduziert das eben auf wirklich das Wichtige, was er beschreiben will, an Material, an Ort und er schafft dadurch die Welt, die entsteht in deinem Kopf in dem Moment.
Und er hat einen Ton, er hat einen eigenen Ton, der auch, ich glaube, in anderen Büchern auch wiedererkennbar ist, vielleicht nicht in dem zuvor erschienenen Eurotrash, dass er so ein bisschen stärker ins Biografische überlappte, irgendwie auch als lose Fortsetzung von Faserland. Aber er hat diesen wiedererkennbaren Ton, der irgendwie so hypnotisch ist, finde ich.
Aber das heißt, weil ich dachte gerade, das ist ja ganz spannend, wenn der Ton oder ne, die Sprache den Inhalt widerspiegelt. Also wenn es um Reduktion geht, ne, also es ist so ein Lifestyle-Konzept, ne, es geht ja um Ordnung und um diese japanische Dings, wie heißt die nochmal?
Marie Kondo.
Genau. Ob sich das sozusagen dann auch sprachlich widerspiegelt.
Ja, unbedingt. Also deshalb ist diese Hauptfigur, dieser Paul, ja auch interessant. Hier klingelt's jetzt an der Tür, das ist ja auch toll. Der eben dieser Innendesigner ist und da geht es die ganze Zeit um Reduktion oder um das Wesentliche. Also das, was wir eigentlich, also er fährt ja dann nach Norwegen zu diesem Lifestyle-Magazin Kyki heißt das und auch da geht es darum, einem eigentlich diese Basissachen wieder verkaufen zu wollen, diese ursprünglichen Sachen. Also ich sage nur Manufaktum, ihr wisst, was ich meine. Also das, was man früher mal hatte, jetzt irgendwie in wunderschön gestaltet, ganz, ganz simpel, aber wahnsinnig teuer. Und genau um dieses Spiel damit geht es die ganze Zeit. Also er kommt eben auch in diese Halle und soll die komplett weiß streichen. Das ist ja auch schon absurd, also eine ganze Firma weiß zu streichen. Also es geht alles um dieses Zurücknehmen, einfacher machen, wieder zurück zu back to the roots, irgendwie diese ganzen Themen. Und das findet sich auch in der Sprache in so einer reduzierten, klaren, einfachen Sprache, die aber trägt.
Und würdest du sagen, weil das ist so eine Vokabel, die so inflationär jetzt in Rezensionen benutzt wird, aber die mir jetzt tatsächlich treffend zu sein scheint, gegenwartsgesättigt. Also so, was ich auch ganz spannend finde, ne, was ist denn eigentlich ein gegenwartsgesättigter Roman? Weißt du auch nicht, ne?
Ich finde, nee, was ist denn ein gegenwartsgesättigter Roman?
Genau, aber das wollte ich ja von dir wissen, weil das klang eigentlich gerade so wie das, als, was du beschreibst, indem man halt qua Form und Inhalt etwas aufnimmt, ne, was gesellschaftlich, also Manufaktum finde ich ein tolles Beispiel, gesellschaftlich verhandelt wird, eine neue Richtung erfährt und das tatsächlich formal, stilistisch in einem Roman unterzubringen. Also es fasziniert mich an, der Hintergrund der Frage, es fasziniert mich an unseren drei Büchern. Ich glaube, die haben alle drei unheimlich viel mit der Gegenwart zu tun, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ja, er bricht das ja total ironisch, weil der größte Teil des Romans spielt eben in dieser kargen Welt, beim Eismeer, da gibt es, also ich habe nicht übertrieben, da gibt es am Ende nur noch Eis und Stein und rohen Fisch und so ernähren sich diese Menschen
dort. Und Felix will das alles haben.
Und Felix will, genau, in deiner Vorstellung möchtest du das natürlich haben, weil das ist ja sozusagen, wie habt ihr gesagt, Marie Kondo aufgeräumt und alles ordentlich. Aber wenn du ihn dann liest und dir vergegenwärtigst, wie das wäre, so ein Leben, ist das natürlich knüppelhart. Und ich meine, die Menschen in dieser Welt, in dieser Game of Thrones Welt, das würde er wahrscheinlich hassen, aber das ist total immanent da drin. Oder Herr der Ringe Welt eben, es ist ja auch so eine Erzählung, da gehen eben Helden auf eine Reise. Das ist auch eine Helden-Epos in dem Sinne. Da ist nichts. Das ist einfach nur karg und du musst gegen den Wind ankämpfen und gegen das Meer und für das Überleben isst du deinen rohen Fisch und dafür hast du deine drei Felle, die ja 300 Jahre alt sind, weil du sie geerbt hast von deinen Vorfahren. Das ist dann bitte Manufaktum. 101. Also er bricht es ironisch, will ich damit sagen. Ne? Wenn wir es bis zum Extrem treiben, das ganz Ordentliche, das Aufgeräumte und die Basis, dann ist es ein sehr hartes, karges Leben.
Ja, ich dachte, was für eine tolle Beschreibung oder ne, wäre ja dann die Funktion von Literatur, ne, dass wenn man muss quasi sich die Realität vor Augen rufen, ne, oder nochmal irgendwie vor Augen stellen, die eine ganz andere ist als das, wo man sich in der Illusion schon hinbegeben hat. Also es ist viel toller klingt. Also wie hast du es gerade so schön gesagt? Also ne, Manufaktum 101, das ist eigentlich ein so guter Schlusssatz. Dem kann man gar nichts mehr hinzufügen. Drei Gegenwartstitel, alle, glaube ich, mit einer unbedingten Empfehlung, um mit dieser Gegenwart umzugehen, mit ihr fertig zu werden. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass ihr dabei wart, ihr natürlich auch. Und wir sehen uns dann wieder, hören uns wieder zu Folge 62. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.